Liebe Zuhörer, ich darf Sie heute mit auf eine Reise nehmen, die unglaublich ist. Eine Reise, die zeigt, wie aus einer kleinen, unbedeutenden Akademie mit 8 Studenten und 3,5 Dozenten im Laufe von 50 Jahren eine der größten theologischen Hochschulen in Deutschland wurde. Die Freie Theologische Hochschule in Gießen wird dieses Jahr 50 und das ist Anlass genug, dass wir im FDH-Podcast heute mal einen Rückblick auf diese Segensgeschichte werfen. Und ich freue mich sehr, dies gemeinsam mit Professor Stefan Holthaus, dem Rektor der FDH, zu tun. Lassen Sie sich mitnehmen und seien Sie gespannt. Jetzt sitzt er mir hier gegenüber, Herr Holthaus, ich begrüße Sie ganz herzlich.
Vielen Dank.
Wir haben heute ein sehr spannendes Thema und zwar die Geschichte der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Lassen Sie uns ganz zurück zu den Anfängen gehen, nämlich zur Gründung. Warum wurde eigentlich die damalige FTA gegründet? Es gab ja schon viele Ausbildungsstätten.
Ja, gute Frage. Ich nehme Sie mal zurück ins Jahr 1974. Das ist eine ganz besondere religiöse und geistliche Zeit gewesen. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Man muss wissen, dass in den 60er und auch 70er Jahren noch wir eine riesengroße Debatte in unseren Kirchengemeinden und in der Theologie hatten um die Frage der Entmythologisierung des Glaubens.
Was bedeutet dieser Begriff?
Ja, das ist eine gute Frage. Das war eine theologischer Neuansatz, will ich mal sagen, oder eine theologische Schule, repräsentiert durch den Marburger Theologen Rudolf Bultmann. Die Entmythologisierungstheologie wollte die Bibel, besonders das Neue Testament, reinigen von antiken Mythen und zum eigentlichen Kern des christlichen Glaubens vorstoßen. Und zu dieser Welt der Mythen gehörten dann eben auch sehr viele Wundergeschichten des Neuen Testamentes. Und manche dieser Theologen haben mit einer unglaublichen Radikalität also die Bibel gereinigt von solchen Geschichten. Wie gesagt, der Kern war eigentlich positiv. Man wollte wirklich zur Essenz des Glaubens durchdrücken. Aber gerade viel historisches Beiwerk wurde einfach als unglaubwürdig und als Mythos dann deklariert. Das hat interessanterweise unglaublich viele Wellen geschlagen, was ja nicht immer in der Theologie so ist. Und selbst bis in die Gemeinden hinein waren viele Leute aufgeregt und haben gesagt, also so darf man mit der Bibel und mit dem Glauben nicht umspringen. Und besonders in den 60er Jahren sind dann Bewegungen entstanden in Deutschland. Die bekannteste war die Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium. Aber auch manche andere Gruppierungen der bekennenden Gemeinschaften, die gesagt haben, wir müssen dagegen was unternehmen. Man hat große Kongresse gemacht in Dortmund und in anderen Städten. Auch auf den Kirchentagen wurde hart gerungen um die Bibelfrage. Das kann man sich heute wirklich kaum noch vorstellen, dass da Tausende zusammenkamen. Und dieses Anliegen einer, ich sag's mal mit meinen Worten, einer sachgemäßen Bibelauslegung im bibeltreuen Sinne kam damals auf. Und die FDH war eigentlich fast so Spätzünder in der Debatte 1974. Und das hing jetzt konkret zusammen mit einer Bibelschule in Seeheim an der Bergstraße in Hessen, wo gute Arbeit geleistet wurde, aber der Gedanke hochkam bei dem damaligen Gründer dann, Cleon Rogers, man müsste auch in Deutschland so etwas mal installieren wie eine bibeltreue Hochschule. Er hatte noch nicht so den Gedanken an einer Universität, aber auf hohem akademischen Niveau eine Ausbildung, vergleichbar mit den staatlichen liberalen Universitäten, die eindeutig die Bibel als Gottes Wort, also unfehlbares Gottes Wort vertritt, aber wissenschaftlich hochstehende Arbeit macht. Und das ist eigentlich so, ich sag mal, der Initialfunke der damaligen FDH, die damals ja noch eine Akademie war, noch keine Hochschule, dass man sagte, wir müssen, ähnlich wie in den USA übrigens, auch mal eine christliche Hochschule mit bibeltreuem Ansatz haben, wo auch die Auslegungspredigt, das war ihm sehr wichtig, betont wird, zur Erneuerung unserer Gemeinden in Deutschland. Das begann sehr klein. Am Anfang waren das nur 8 Studenten, 3,5 Dozenten. Den halben teilte man sich noch mit der Bibelschule. Man hatte keine Räumlichkeiten. Man hatte eigentlich kein Geld. Man hatte keine Bibliothek. Man hatte eigentlich keine richtige Fakultät. Aber im Glauben und im Vertrauen auf die Größe Gottes hat man einfach angefangen. Und daraus wurde eine unglaubliche Segensgeschichte.
Jetzt war die FDH ja von Anfang an überkonfessionell, also nicht einer bestimmten Kirche oder Freikirche zugeordnet. Welche Vor- und Nachteile hat das eigentlich?
Genau, also die Besonderheit an der Gründung war tatsächlich ja, dass es keinen Gemeindebund, keine Kirche gab, die im Hintergrund die Fundamente legte. Also es war von vornherein ein Verein, sag ich mal, von interessierten Leuten mit einem gemeinsamen Anliegen. Und schon die ersten Dozenten und Studenten kamen aus unterschiedlichsten Freikirchen, Gemeinschaftskreisen, aber auch sogar aus der evangelischen Landeskirche. Und das war natürlich schon eine Besonderheit, denn man muss wissen, dadurch, dass keine Kirche dahinter stand, musste sie diese Akademie und später auch die Hochschule sich ja völlig frei finanzieren. Es gab ja auch keine staatlichen Zuschüsse, bis heute nicht. Das heißt, man musste einen Freundeskreis aufbauen, der hinter der Ausbildungsstätte stand. Das gelang auch relativ schnell, insbesondere dann, als man 1981 nach Gießen in eine Universitätsstadt zog, mit einem reichen Gemeindeverbund, auch also von Ortsgemeinden vor Ort, die dann auch nach und nach zum Unterstützerkreis wurden. Aber ich sag mal, das ist eine Herausforderung bis heute. Hat Vor- und Nachteile, haben Sie gesagt. Der Vorteil ist wiederum für eine Ausbildungsstätte wie die FDH, dass man recht frei entscheiden kann. Man muss also nicht immer gleich den Gemeindebund fragen. Man kann wesentlich flexibler und schneller entscheiden. Man hat auch nicht das Problem, dass einem von außen reingeredet wird, auch im negativen Sinne, sage ich mal. Also die Unabhängigkeit, auch in theologischen Fragen, ist ein hohes Gut. Der Nachteil ist etwas, dass natürlich der direkte Bezug zu einem Gemeindebund auch Vorteile hat. Also den haben wir jetzt nicht hier. Zum Beispiel, was die Abnahme der Absolventen angeht, ist es oft ja in anderen Ausbildungsstätten ein Automatismus. Ja, man kommt aus der Bewegung und geht natürlich automatisch in die Bewegung hinein. Man ist auch stärker noch verbunden mit einzelnen Ortsgemeinden. Das gibt es hier nicht. Das müssen wir uns selber erarbeiten. Ja, das geht durch unsere Dienste, durch unsere Kontakte und so. Aber das ist natürlich etwas schwerfälliger, als wenn Sie eine Ausbildungsstätte eines Bundes sind oder einer Kirche.
Jetzt ist und war das besondere Anliegen der FDH ja schon seit ihrer Gründung, wie Sie eben geschildert haben, schon immer die Bibeltreue. Mhm. Was bedeutet eigentlich dieser Begriff Bibeltreu und warum war der FDH das immer und ist das bis heute so wichtig?
Ja, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich hatte ja gesagt, das eine war, dass man Hochschule werden wollte, aber das wesentlich stärkere Anliegen war, eine bibeltreue Alternative zu schaffen zu den staatlichen Fakultäten, die ja eigentlich die Ausbildung für die evangelischen Landeskirchen machen. Also gegen den Liberalismus, sage ich es mal ganz allgemein. Und ich glaube, das zeichnet ja gerade bis heute solche Ausbildungsstätten wie die FDH aus, ist auch der Grund, warum wir hohe Studentenzahlen haben. Also wir machen regelmäßig Befragungen bei den Studierenden, Neuanfängern, warum kommt ihr zur FDH? Und ich würde schätzen, dass 80-90% seit Jahrzehnten ankreuzen wegen der Theologie, also wegen der bibeltreuen Ausrichtung. Der Begriff bibeltreu, das haben Sie angedeutet, ist natürlich, den muss man füllen. Das ist zunächst mal eine Worthülse. Dahinter steckt einfach zunächst einmal die Überzeugung, dass die Bibel als Gottes Wort für uns unfehlbar ist in ihren Aussagen. Das heißt, wir lehnen Sachkritik an der Bibel ab. Und das ist eine ganz andere Grundlage, als wenn Sie das nicht haben. Das zeigt sich eben in allen Vorlesungen, in den Bibelwissenschaften, in den Einleitungsfragen, dass wir zunächst einmal mit einem Grundvertrauen an die Schrift herangehen, ohne naiv von vornherein zu sagen, dass wir das alles so stehen lassen, wie es ist, sondern wir wollen natürlich auch Evidenz entwickeln, dass unsere Überzeugungen dann auch in der Schrift selber überprüft werden können, ja. Also wir arbeiten hier auch wissenschaftlich methodisch, ne? Und das eine ergibt dann das andere. Aber insgesamt ist, um es mal grob zu sagen, die Bibeltreue bis heute das Aushängeschild einer Ausbildungsstätte wie der FDH. Und ich halte diesen Ansatz auch für absolut fruchtbringend, auch für die Theologie, dass man sagt, die Bibel ist nicht ein Buch wie jedes andere, sondern man kann vertrauen, sie hat historische Tatsachen, die wirklich so passiert sind, auch wenn man exegetisch und auch von der Bibelauslegung natürlich methodisch darangehen muss und muss sich die einzelnen Texte nochmal genau anschauen.
Mhm. Jetzt ist die Geschichte der FDH ja zumindest auf dem Papier, muss man ja so sagen, eine unglaubliche Erfolgs- und Segensgeschichte. Mit über 200 Studenten ist sie heute eine der größten theologischen Hochschulen in ganz Deutschland. Es gibt auch keine vergleichbare theologische Ausbildungsstätte, die so viele Spenden bekommt wie die FDH. Wie erklären Sie als Rektor sich diesen Erfolg?
Ja, wenn ich darauf eine einfache Antwort hätte, ich glaube, dann würden es viele nachmachen und so. Es ist immer natürlich, ich sag mal, beides. Es ist auf der einen Seite eine Wundergeschichte. Sie haben das angedeutet. Also keiner hätte 1974 gesagt, dass 50 Jahre später die FDH mit die größte Ausbildungsstätte in Deutschland ist im Bereich Theologie. Das ist einfach Segen Gottes. Das muss man klar sagen. Es ist eine Wundergeschichte, was wir hier erlebt haben. Ich selbst darf hier seit fast 3 Jahrzehnten die Sache mitgestalten, wie Gott geholfen hat, wie Gott finanziell versorgt hat, Studenten geschickt hat, Dozenten, Mitarbeiter geschickt hat. Das kann man nicht einfach so machen. Also Gott steht offensichtlich dahinter. In guten wie in schlechten Zeiten hat er uns unglaublich viel Segen und Gnade geschenkt. Von daher ist das schon eine unglaubliche Geschichte, wie Sie angedeutet haben. Andererseits glaube ich schon, dass es auch klare Indizien, Erfolgsindizien gibt, warum das so ist. Eines habe ich schon gesagt, ist die bibeltreue Theologie. Dieser Ansatz fasziniert viele, auch junge Menschen. Ja, und deswegen kommen sie. Das andere ist sicherlich die Einsatzbereitschaft auch der Mitarbeiter, die bereit sind, die Extrameile zu gehen. Auch die Dozentinnen und Dozenten, die bereit sind, auch über die FDH hinaus Dienste zu tun in Gremien, in den Gemeinden, in den Kirchen, Predigten, Vorträge und so weiter. Also eine Öffentlichkeitswirksamkeit auch dadurch entfalten. Das ist ganz klar. Also ohne menschlichen Einsatz geht auch der Segen Gottes nicht. Ja, und so ist es, glaube ich, so ein Doppelding, ja, dass man sagt, also beides ist da. Wir haben immer zur rechten Zeit die richtigen Leute hier gehabt. Und durch die, will ich auch nochmal betonen, durch den Freundeskreis, der uns jedes Jahr auch sehr, sehr viel Geld zur Verfügung stellt, durch Spenden, weil sie sagen, die FDH ist mir wichtig. Wir brauchen die FDH in unserem Land. Haben wir natürlich auch Möglichkeiten, die manche Ausbildungsstätten so nicht haben. Und dürfen zu Gottes Segen sagen, dass wir 50 Jahre auch finanziell immer wieder Wachstum erlebt haben und Gottes Versorgung erlebt haben. Und das Entscheidende, will ich auch sagen, ist weniger das Äußerliche, sondern was Gott auch tut durch die Vorlesungen, durch die Umgestaltungen der Studierenden. Wir wollen junge Menschen prägen für den schönsten Dienst, den es überhaupt gibt. Das ist der Dienst für Jesus. Und wir beginnen jede Vorlesung mit Gebet, weil wir sagen, das ist nicht nur eine Frage der akademischen Exzellenz, sondern auch des Wirken Gottes, was er tut durch unsere Seminare, Vorlesungen, durch die persönlichen Begegnungen. Wir haben ein ganzes Programm auch für Persönlichkeitsentwicklung schon seit vielen Jahren hier. Es wird unglaublich gerne angenommen. Wir wollen das geistliche Leben auch fördern, unsere Studenten. Wir haben fast jeden Tag eine Plenumsveranstaltung, die so einen Andachtscharakter hat. Weil wir sagen, Wissenschaft auf der einen Seite und persönliches Glaubensleben auf der anderen Seite sind ja nicht völlig getrennt, sondern eigentlich nur zwei Seiten der gleichen Medaille. Und das fördern wir hier genauso, wie wir Wissenschaft fördern und Forschung fördern. Wir haben hervorragende Dozenten hier. Wir sind sehr gut in der Forschung unterwegs. Und von daher ist, glaube ich, das eine Segensgeschichte, die sowohl auf menschliche Einflüsse zurückzuführen ist, aber vor allen Dingen auf Gottes unglaublich große Gnade.
Jetzt gibt es einen Bereich, den man, wenn man so auf die Geschichte eines Werkes zurückblickt, manchmal auch unbewusst übersieht, nämlich der Bereich von Niederlagen und schwierigen Zeiten. Gab es diese auch in der Geschichte der FDH?
Ja, gut, natürlich. Die Frage zu stellen, als gleich die Frage zu bejahen. 50 Jahre gingen nicht ohne Brüche über die Bühne. Das kann man sich vorstellen, wo Menschen arbeiten, ist es eigentlich logisch. Wir haben schon schwere Zeiten gehabt. Ich nehme mal 2, 3 Beispiele. Einmal intern, es gab auch immer mal wieder natürlich, wo Menschen zusammenarbeiten, Konflikte mit Mitarbeitern. Wir haben da auch Brüche erlebt, auch Schwierigkeiten, dass Leute weggegangen sind. Auch theologische Debatten im Haus. Ja, also was heißt denn bibeltreu und wie zeigt sich das ganz praktisch? Und da haben wir auch Zerbrüche erlebt. Das muss man einfach auch bekennen und auch versagen, wie wir Leuten auch nicht gerecht geworden sind, auch Studierenden nicht, die manchmal auch verletzt wurden und so. Also da möchte ich sehr deutlich sagen, bei allem Erfolg, Erfolg ist errungen worden, auch durch tiefe Täler. ja, Krankheiten, Schwächen auch. Wir haben manche Sachen auch nicht gut gemacht in den Jahren. Wir waren manchmal auch zu harsch, auch mit anderen, und haben uns da auch im falschen Art und Weise so als Kämpfer Jesu Christi empfunden. Das tut mir sehr, sehr leid. Da sind auch Leute auf der Strecke geblieben, und das war überhaupt nicht gut. Wir haben finanzielle Krisen auch gehabt, bei all dem Schönen, was wir an Spenden erlebt haben, aber auch Jahre, wo es uns sehr, sehr schlecht ging, wo wir Riesendefizite auch hatten und Gott uns wirklich durch ein Wunder nur raushelfen konnte. Wir haben mitunter auch, sage ich offen, nicht alles gut gemacht, was Qualität angeht. Wir haben viele Jahre uns bemüht, aber sind da auch an Grenzen gestoßen der Leistungsfähigkeit, die wir hatten. Also insgesamt muss man sagen, Gott baut sein Reich trotz uns. Und deswegen sind wir da auch sehr demütig und sehen auch, dass wir wirklich Fehler gemacht haben, und soweit es geht, haben wir das auch bekannt, auch voreinander und miteinander, und die Gnade Gottes auch dadurch erlebt.
Vielen Dank für diesen ehrlichen Einblick. Lassen Sie uns zum Schluss einen Blick in die Zukunft wagen. Mhm. Wie wird sich Ihrer Meinung nach die FTH und überhaupt die theologische Ausbildung in den nächsten Jahrzehnten entwickeln oder vielleicht auch entwickeln müssen?
Oh, das ist natürlich eine gute Frage, eine schwere Frage. Ich bin ja jetzt kein Prophet in dem Sinne. Zunächst muss ich sagen, die theologische Ausbildung insgesamt ist in einer Krise, genauso wie die Kirchen. Wir haben insgesamt bei den Theologiestudentenzahlen ja einen unglaublich starken Rückgang. Allein seit 1985 ist die Zahl der Studenten in evangelischer Theologie mit dem Ziel Pfarramt, kirchliches Examen, um etwa 80% zurückgegangen. Das heißt, wir haben einfach keine Leute mehr oder kaum noch Leute. Die FDH ist da, sage ich mal, die totale Ausnahme mit ihren wachsenden Zahlen. Aber wichtiger ist natürlich die Gesamtzahl in Deutschland. Und die ist sehr, sehr stark rückläufig. In der katholischen Kirche ist es noch schlimmer, der Rückgang. Das heißt, wir brauchen Leute. Wir brauchen dringend mehr Nachwuchs. Und mein Plädoyer ist seit Jahren auch an unsere Mitchristen und an unsere Gemeinden: begeistern Sie Leute für den Dienst für Jesus. Ob in der Gemeinde, in einem christlichen Werk, auf dem Missionsfeld, als theologischer Lehrer. Es gibt so unglaublich viele Dienstmöglichkeiten. Und mein Herz brennt einfach dafür zu sagen, überleg dir als junger Mensch mal, was will Gott von dir, wo ist deine Platzanweisung, wo schlägt dein Herz? Und wenn du merkst, sowas machst du ganz gerne, was ich gerade gesagt habe, das könnte was für dich sein, dann mach eine Ausbildung, wo immer, an der FTH oder sonst wo, möglichst bibeltreu, dass Gott dich gebrauchen kann für den Dienst. Also wir müssen auf jeden Fall, wenn wir überhaupt von einer Zukunft der theologischen Ausbildung sprechen können und wollen, müssen wir die Zahl der Auszubildenden ganz stark ausweiten. Sonst werden einige Ausbildungsstätten dicht machen. Fakultäten werden jetzt schon zusammengelegt, auch an den Universitäten, weil einfach zu wenig Leute da sind. Und das ist bedrohlich. Also das müssen wir auf jeden Fall stärken. Wie gesagt, wir sind sehr dankbar, dass die Zahlen bei uns seit Jahren ja steigen an der FDH. Aber insgesamt muss da noch insgesamt viel, viel mehr passieren. Das wäre wichtig. Das Zweite ist, die jungen Menschen verändern sich und die Zeit verändert sich. Das heißt, die Inhalte eines Theologiestudiums müssen sich natürlich auch immer nach den Verhältnissen der Zeit anpassen. Also nicht im Sinne von, man verändert jetzt die Theologie, aber man hat natürlich immer wieder neue Fragen, die man beantworten muss, neue Herausforderungen. Noch vor 20 Jahren wusste keiner, was mit künstlicher Intelligenz anzufangen. Da müssen wir heute natürlich als Christen Stellung zu beziehen. Also von daher darf auch die theologische Ausbildung inhaltlich nie stehen bleiben. Sie ist immer auch in einem ständigen Entwicklungsprozess, auch hier bei uns. Und muss sich inhaltlich auch immer wieder neu mit den Herausforderungen der Zeit beschäftigen. Und da hinken wir manchmal ein bisschen hinterher. Das sage ich mal ganz offen. Und da wünsche ich mir mehr Dynamik auch, ja. Und vielleicht noch ein letztes. Ich glaube tatsächlich, dass ein Vorteil, den wir hier ja an der FDH haben, diese Verbindung zwischen dem persönlich gelebten Glauben und der akademischen wissenschaftlichen Ausbildung. Und wir machen das ja seit Jahren in einer guten Kombination, dass das auch in Zukunft noch viel, viel zielführender sein wird in der Ausbildung. Und in vielen Ausbildungsstätten ist das ja getrennt. Da hat man dann eher mehr nur rein das Wissenschaftliche und das andere ist mehr privat oder kommt nach der Ausbildung oder so. Das, glaube ich, wird nicht mehr funktionieren, auch nicht in der jungen Generation, die ja viel ganzheitlicher denkt, als wir das noch machen oder getan haben. Und die möchte eigentlich beides zusammen. Und ich finde das gesund, ja, dass man also den Verstand und das Herz zusammenbindet, auch in der Ausbildung, weil es sind, wie gesagt, ja nur zwei Seiten derselben Medaille. Und wenn wir das tun und nah bei Gottes Wort bleiben und bei Gott selbst bleiben, dann hat auch die theologische Ausbildung in Deutschland eine gute Zukunft vor sich.
Herr Holthaus, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen spannenden Einblick in die bewegende Geschichte der FTH. Ich wünsche Ihnen als Rektor dieses Werkes und auch Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Und wer mit uns gemeinsam das 50-jährige Jubiläum feiern möchte, der ist ganz herzlich zu unserem Jubiläumstag eingeladen. Der findet hier bei uns an der FTH in Gießen statt, am kommenden Samstag, den 21. September 2024 von 11 bis 18 Uhr. Freuen Sie sich, die FTH zu erleben vor Ort. Sie erwarten ganz tolle Angebote für jedes Alter. Weitere Infos dazu finden Sie auf unserer Website unter www.fthgießen.de. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH Podcast.